Der Musterbauer, Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen, und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich habe einen alten Bekannten. Er wohnt irgendwo im Berner Land. Der Mann gehört zu denen, die ein Leben voll Arbeit hinter sich haben. Und diese Arbeit hat Erfolg gehabt. Vor einem Menschenalter hat er angefangen, mit wenig und nichts. Heute stehen 3 Dutzend Kühe im Stall, ein Traktor, 5 Rosse und ein Luxusautomobil sorgen für den Verkehr vom und zum Gehöft. In einem kleinen Nebengebäude kreischen um die Fütterungszeit 120 Schweine, und als ich das letzte Mal dort war, lief ich dazu, wie die Bäuerin 57 eben aus dem Brutkasten ausgeschlüpften Hühnchen, das Fressen reichte, drüben im frisch karbolinierten, nach amerikanischem Muster eingerichteten Hühnerstall. Ein Pfauenmännchen schlug das Rad auf den Brunnenrand, und beim Bienenhäuschen wanderten 15 fleißige Völker ein und aus, fleißig wie die 4 Knechte, die nach dem Mittagessen den Hausgang herauskamen, jeder an seine Arbeit. Von dieser ganzen Herrlichkeit kann der Mann sagen, sie sei sein Werk, er habe sie erschaffen mit seinen Fäusten und mit seinem Kopf. Vor einiger Zeit hörte ich um 7 Ecken herum läuten, es gehe nicht mehr gut bei ihm. Ich suchte nach einer passenden Gelegenheit, ihn aufzusuchen. Beim ersten Anblick erschrak ich über sein Aussehen. Eben kam er vom Rossstall her, wo er 2 Saisonarbeitern etwas befohlen hatte. Der Mann ist grau geworden seit einem Jahr. In seinen Augen liegt ein leidender Zug und über der Stirn hängt eine Wolke. Komm herein! Wie oft schon habe ich in früheren Jahren diesen Willkommengruß gehört, aber nie mit so müder Stimme wie heute. Wir traten zusammen ins Wohnzimmer. Schwer ließ er sich in die Ecke des Ruhebettes fallen. Seltsamer Anblick! Hatte ich ihn je zuvor im Leben dort sitzen sehen? Jetzt erst wagte ich die Frage: Wie geht's, wie geht's immer? Offen gesagt bangte mir vor der Antwort. Aber statt einer Antwort zieht der dort in der Ruhebettecke das Schnupftuch hervor, stützt den Kopf in die Hände und fängt wahrhaft an zu weinen. Wie lange wir so saßen, weiß ich nicht. Keiner sagte ein Wort. Und ich wagte das gedrückte Schweigen nicht zu brechen. Meine Augen suchten verlegen die Wände ab. Da hingen in schweren Eichenrahmen hinter Glas, geborgen vor Fliegenkot und Spinngewebe, 3 oder 4 bedeutsame Diplome und Anerkennungen für erstklassige Leistungen in mehr als einem Zweig der heutigen Landwirtschaft. Endlich wagte ich's und drang auf ihn ein mit der Frage: Was ist los? Was hast? Wo fehlt's dir? Die Antwort lautete: Ich weiß es selber nicht. Die Ärzte haben es noch nicht herausgefunden. Die einen behandelten mich als nervenkrank, die anderen meinen, es fehle im Magen. Ich habe keinen Appetit, sonst fehlt mir nichts. Jetzt aber haben sie mir's Arbeiten verboten, und das ist, was ich nicht vertragen kann. Beim letzten Satz verschlug's ihm von Neuem die Stimme, und still ward's wieder in der Stube. Ich versuchte, ihn zu trösten. Er habe genug gearbeitet im Leben, er solle das jetzt den Jungen überlassen, es sei an der Zeit, dass die selbstständig zu werden anfingen. Der Älteste von ihnen mache ja schon den bald letzten Wiederholungskurs, er solle ein wenig aus dem Betrieb hinaus. Dass er daheim nicht sein könne, ohne zu schaffen und sich aufzuregen, das sei ja begreiflich, aber fort solle er, das sei weitaus das Beste. Aber er wehrte ab mit der Hand, das gehe nicht an, jetzt sei die Kartoffelernte vor der Tür, er habe viel prächtiges, feldbesichtigtes Saatgut, und wenn er nicht dabei sei, gebe das ein Durcheinander, er könne da die Jungmannschaft nicht machen lassen. Ja, was ist denn das? Hängt denn nicht in der Stube deines Ältesten das Diplom des Landwirtschaftlichen und darauf vom Landwirtschaftsdirektor unterzeichnet und beglaubigt, die Note sehr gut? Und arbeiten und den Betrieb überwachen kann dir doch, er müsste sonst gar aus der Art schlagen. So versuchte ich zu beschwichtigen. Aber mein Freund, der jahrzehntelang kaum einen Tag gelebt hatte, ohne schwerste Pflichten auf den Schultern zu tragen, war um eine Antwort nicht verlegen. »Ja, arbeiten können sie schon, die Jungen, und gescheit sind sie auch, und ihre Ideen sind brauchbar, aber mit den Leuten umgehen, das können sie nicht. Die Knechte laufen draus, weil die Jungen es nicht verstehen, den rechten Ton zu treffen ihnen gegenüber. Schau, ich kann nicht fort, und jetzt soll ich nicht mehr schaffen. Nicht mehr schaffen soll ich jetzt.« Tonlos und hilflos kam's aus dem Mund dessen, den ich einst als tüchtigsten und fortschrittlichsten Landwirt kannte, weit in der Runde, und der jetzt da vor mir in der Ruhbettecke saß, als gebrochener Mann. Man muss in der Tat diesen Mann in früheren Jahren gekannt haben. Man muss ihn gehört haben, wie er auf seinem Hof herum Befehle erteilte nach dem Morgen- und Abendessen, einem Feldherrn zum Trotz, und wie er gewohnt war, voranzugehen, wie er am schwereren Teil und am schmutzigeren Ende zuzugreifen pflegte und wie ihm, dank seiner Geschicklichkeit, alles und jedes gelang, so dass sein Gut zum Musterbetrieb heranblühte, auf dem mit Vorliebe Landwirtschaftspraktikanten platziert wurden. Man muss diesen Mann gekannt haben, um ihn jetzt in seiner hinfälligen Haltlosigkeit zu bedauern. Erschüttert und beunruhigt saß ich am Tisch vor ihm, erschüttert über das Häufchen Elend in der Ruhbettecke. Was mich vor allem bewegte, das war nicht die körperliche, sondern die geistige Hilflosigkeit des Mannes, den ich tatsächlich zum ersten Mal im Leben klagen hörte und in Verlegenheit sah. Allerhand Fragen gingen mir durch den Kopf und Gedanken stiegen in mir auf, Gedanken, die schon seit Jahren sich etwa einmal meldeten, anlässlich von Besuchen bei meinem Freund. Wo nimmt er die Zeit her für die andere Seite des Lebens, die doch auch da ist und die auch zu ihrem Recht kommen sollte? Er hat auch gar nie Zeit für seine Familie, für seine Buben und Mädchen. Immer sind seine Gedanken im Betrieb, nie anderswo. Unmöglich, das Gespräch wegzulenken auf Fragen der Politik oder gar auf irgendein Gebiet des Geisteslebens. Bauernart. Ich habe in keinem Stand geistig bewegtere und vielseitigere Menschen gefunden als unter Bauern. Gespräche mit aufgeweckten Bauern und Bäuerinnen gehören zum lehrreichsten und erquickendsten und dürfen sich wohl sehen lassen, neben viel ungeheuer gelehrt aufgeputztem Salongerede. Aber mein Freund schien von Jahr zu Jahr in engere Kreise sich zurückzuziehen, bis er schließlich nicht mehr aus dem Kreislein herauskam, dessen Mittelpunkt er selber war: Schaffen, schaffen, schaffen. Das war der einzige Ton, dem sein Ohr noch geöffnet war. Und nun kommt aus der Ruhbettecke ein tonlos gebrochenes: Und jetzt soll ich nicht einmal mehr schaffen. Eines wurde mir bei dieser Begegnung mit dem tüchtigen Menschen klar. Etwas in diesem Leben stimmt nicht, und zwar nicht nur etwas Nebensächliches, sondern etwas Wichtiges und Grundlegendes, etwas, das nun gegen Schluss dieses ganze Leben in Frage zu stellen drohte, samt dem fabelhaften Erfolg, der ihm beschieden war. Es scheint auch in diesem Menschenleben wie in so manchem ein Rechnungsfehler zu stecken, und zwar einer, der das Endresultat falsch herauskommen lässt. Was ist denn das eine, das im Leben dieses Musterbauern fehlte? Energie war vorhanden, Intelligenz auch, Fachkenntnis außerordentlich viel, dazu eine gesunde Solidheit. Alle Bedingungen zu restlosem Glück sind da. Was fehlt? Wo steckt der eine wunde Punkt, der nun im Alter aufbricht und sich nicht mehr schließen will? Die Antwort auf diese Frage scheint mir Lukas, der Arzt, unübertrefflich klar zu geben, im 10. Kapitel seines Buches, wo folgende Worte stehen: Es begab sich aber, da sie wandelten, ging er in einen Markt. Da war ein Weib mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: »Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife.« Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: »Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden.« Wenn wir diese Worte lesen, dann ist unser erster Eindruck der armen Martha sei da ein Unrecht geschehen. Sie erbarmt uns. Wir möchten am liebsten vor Jesus hintreten und sie verteidigen. Weißt du denn nicht, wie das herauskäme, wenn Martha auch vor dich hinsäße und niemand zum Rechten schaute in der Haushaltung? Bist du so lebensfremd? Wir geben offen zu, dass wir alle heimlich auf Marthas Seite stehen. Sie imponiert uns, denn sie steht da als die Schaffige und Tüchtige, und Tüchtigkeit hat mit Recht etwas zum vornherein Bestechendes an sich. Maria dagegen kommt nicht gut weg vor dem Urteil unseres natürlichen Empfindens. Die könnte doch ihrer überhetzten und begreiflicherweise nervös gewordenen Schwester auch besser an die Hand gehen. Es hat keine Art, sie derart im Stich zu lassen im Moment, dass das Haus voll hungriger Gäste ist. Ich glaube wenigstens, wenn unsere jungen Bauernburschen wählen könnten, zwischen beiden 101 von 100 würden sich für Martha entscheiden und Väter und Mütter und Tanten würden rundum beifällig nicken und sagen, recht so, der braucht man die Arbeit nicht zu zeigen. So hat das natürliche Empfinden zu allen Zeiten Martha in Schutz genommen, ja geradezu verherrlicht und zu einem Ausbund von wirtschaftlicher Tüchtigkeit erhoben. Maria aber wurde von der gleichen natürlichen Fantasie zu einem schattenhaften Nönnchen gestempelt, das die Ackererde und den Sonnenbrand nicht vertragen mag. Ein tiefer Seelenmensch, gewiss, aber ein unpraktisch Ding, ein Beispiel wirtschaftlicher Untüchtigkeit. Martha, die resolute Arbeiterin, Maria, die beschauliche Priesterin. Solange wir uns diese beiden Gestalten so ausmalen, begreifen wir niemals, warum der Meister Martha tadelt und Maria lobt. Sobald wir uns aber die Mühe nehmen, ohne Fantasie zu lesen, was über beide dasteht, wird die Sache ganz anders. Wo zum Beispiel steht denn da, Martha sei überhaupt auch in Jesu Abwesenheit eine tüchtigere Hausfrau gewesen? Und woher nehmen wir das Recht anzunehmen, Maria sei überhaupt auch in Jesu Abwesenheit ein lebensfremder Blaustrumpf? Kein Wort von alledem. Es ist mir rein undenkbar, dass der Jesus, der das Leben bis ins Nadelkörbchen und bis ins Salzfass hineinkämmt, dass dieser Jesus die Tüchtigkeit tadelt und die Untüchtigkeit lobt, dass er einen tüchtigen Menschen zurechtsetzt und einen faulen herausstreicht. Was hindert uns denn eigentlich an der Annahme, dass auch Maria sonst ein ganz lebenstüchtiges Mädchen ist? Dass auch sie, die jetzt zu Jesu Füßen sitzt und zuhört, schwielige Hände und ein sonnenverbranntes Gesicht hat? Beide Schwestern können in der Tat genau gleich beschlagen sein in den materiellen Anforderungen des Lebens. Ein Unterschied besteht nun freilich doch zwischen den beiden Schwestern. Martha ist nur tüchtig, ich sage ausdrücklich nur. Nicht, weil Tüchtigkeit an sich zu verachten wäre, im Gegenteil, aber wenn zu unserer menschlichen Tüchtigkeit nicht noch etwas anderes hinzukommt, dann fehlt die Hauptsache. Und dieses andere, Jesus nennt es das eine, das Not tut, fehlt der tüchtigen Martha. Ihr A und O heißt Arbeit. Sie steht hier vor Jesus als eins der vielen Menschenkinder, die in der Arbeit auf- und untergehen. Darum ist sie so ungeduldig und hässig gegen ihre Nächste, die noch andere Bedürfnisse hat als Arbeit. Maria kann unter Umständen genauso viele Monate in der Haushaltungsschule gewesen sein wie Martha, kann genauso gut kochen, versteht genau gleich viel vom Gartenbau, von der Säuglingspflege, von der Geflügelhaltung und von der Früchteverwertung, aber zu ihrer Tüchtigkeit kommt noch das andere, das der Martha abzugehen scheint, das eine, das Not tut, das eine, ohne dass alle menschliche Tüchtigkeit bankrott macht, das Sitzen zu des Meisters Füßen. Mit anderen Worten Maria arbeitet sicher sonst auch vom Morgen bis zum Abend. Aber jeden Tag, auch bei der strengsten Arbeit, meldet sich ihre Seele und für diesen Schrei hat sie Zeit. So wenig sie je einmal die Geranien auf der Laube vergisst, so wenig vergisst sie ihre Seele zu speisen und zu tränken. Sie arbeitet auch 6 Tage lang, aber dann kommt der Tag, der dem Herrn gehört, und diesen Tag lässt sie sich nicht nehmen, sie weiß warum. Und wäre eine noch so dringliche Arbeit da, welche Arbeit ist auf dem Bauernhof nicht dringlich, Maria kann zu des Meisters Füßen sitzen, dann, wenn der Meister reden will. Sie arbeitet mit Hingabe und Energie, aber ganz darf sie die Arbeit nicht ausfüllen. Zuinnerst ist ein Plätzchen, das Gott allein gehört. Da darf und soll sie keine noch so aufgeregte Martha stören. Denn Maria weiß, von diesem Plätzchen her kommt ihr das Licht und die Kraft in rastlos schwerer Zeit. Maria hat einen Tag des Herrn, Martha hat keinen. Martha ist der Werktag, Maria ist's auch, aber sie ist der Sonntag dazu. Martha ist die tüchtige Arbeiterin, Maria ist's auch, aber sie ist noch ein mehreres. Darum hat Maria das gute Teil erwählt, und das soll nicht von ihr genommen werden. Jetzt verstehen wir das Urteil des Meisters. Wir finden sie jetzt nicht mehr ungerecht. Maria kann einst ihren Kindern eine weisere Mutter sein, ihrem Mann eine geduldigere Frau, ihren Knechten und Mägden eine verständnisvollere Meisterin. Und wenn Unglück und Krankheit, Tod oder Alter sich melden, dann wird Maria sich ganz anders verhalten als ihre Schwester. In solchen Fällen muss jeweilen Martha hilflos und haltlos bei ihrer Schwester Rat und Trost holen. Darum hat Maria das gute Teil erwählt. Jesus meint nicht, Martha dürfe getrost Martha bleiben, nein, Martha soll Maria werden. Zu ihrer Tüchtigkeit muss das eine einzige hinzukommen, das dem Leben Wert gibt. Zu des Meisters Füßen sitzen und zuhören. Von diesen beiden biblischen Gestalten fällt ein helles Licht nicht nur auf das Leben der Hausfrau, sondern auf sämtliche Arbeitsgebiete. In allen Berufen und Ständen, auch im Bauernstand, ertönt heute der Ruf nach Tüchtigkeit. Schon in der Schulzeit wird es den Kindern eingehämmert, lernt rechnen, nur der Tüchtige kommt auf einen grünen Zweig im Leben. Das Gleiche hören sie im Elternhaus, in der Fortbildungsschule, in der Fachzeitschrift, im Vortrag. Tüchtigkeit, das ist der Zauberstab, an dem man durchs Leben kommt. Vollkommen einverstanden. Berufliche Ertüchtigung gehört eigentlich zu den Selbstverständlichkeiten und sie ist heute auch im Bauernstand nötiger denn je. Aber, und das muss gehört werden in allen Ständen, es gibt 2 Arten Tüchtigkeit, diejenige der Martha und diejenige der Maria, die ohne und die mit dem einen Notwendigen. Die Martha-Tüchtigkeit wird von Jesus glatt abgelehnt, weil die Seele daran verhungert. Anerkannt wird von ihm nur die Maria-Tüchtigkeit. Man hat oft den Eindruck, wenn man Berichte von Fachschulen oder Leitartikel von führenden Persönlichkeiten liest, es sei da unheimlich viel von der Martha-Tüchtigkeit die Rede, von jener Tüchtigkeit, die zu Diplomen und Anerkennungen, zu wertvollen Zuchtergebnissen und amerikanischen Hühnerhäusern führen soll und zum Bankrott der Seele. Die Martha-Tüchtigkeit ist wie eine Riesenspinne, die mehr und mehr alle Lebensgebiete mit ihrem feinen, wie Fortschritt und Bildung aussehenden Netz überstrickt und uns dabei unmerklich die Seele aus den Leibern saugt. Wir wollen den Ruf nach Tüchtigkeit hören, aber dabei wohl bedenken, dass nicht jede Tüchtigkeit gut ist, dass es eine Tüchtigkeit gibt, die ruiniert. Wo der Tüchtigkeit nicht das Sitzen zu des Meisters Füßen vorangeht, da wird der große und entscheidende Rechnungsfehler begangen, da fehlt das eine Notwendige, da fehlt das Herzblatt im Kraut, da fehlt der Dotter im Ei, der Kern in der Ähre, da fehlt das eine, das Not tut. Es ist eine ernste Mahnung, die uns aus dieser Bibelstelle entgegentönt, ob wir sie hören oder nicht, damit steht und fällt nicht nur der Bauernstand, sondern unsere ganze Kultur.